Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Innovate or Die Podcast von Digital Compact. Mein Name ist Schirka Czmarek und heute sitzen wir wieder mit dem Projektkenner in Sachen IT schlechthin, dem guten Boris Lokschil. Guten Morgen, Boris.
Guten Morgen.
Mahlzeit eigentlich schon. Ist Mittag bei uns, ne? Die Leute hören ja eh zu allen Tages- und Nachtzeiten.
In der IT startet man immer später.
Genau, da ist das sozusagen der Morgen. Sag nochmal einen Satz zu dir. Das mache ich mal gerne regelmäßig, dass ich nochmal abhole, wenn die Leute nicht die ersten 2, 3, 5 Folgen gehört haben, was du machst. Aber in aller Kürze.
Genau, Boris, bin einer der Gründer und Geschäftsführer bei Spryker Systems hier in Berlin. Wir bauen ein Spryker Commerce OS, das ist eine neuartige Commerce-Plattform, ja, für B2B und B2C-Geschäftsmodelle, alles von Shop über Marketplace, ja, bis hin zu den neueren Touchpoints-Devices, die man so anbinden kann. Wir sagen, es ist API-first, headless und modular, also de facto keine Annahme darüber, wo die Transaktion stattfindet. Kann alle neuen und alten Geschäftsmodelle damit relativ schnell aufbauen und so ein bisschen entlang der digitalen Best Practices, MVP, Ansatz, kurze ROI-Zyklen, sehr viel ausprobieren aufgrund der Modularität.
Okay, also eine Art Alleskönner, wenn man sich mit Handel beschäftigt und da sozusagen technologisch sich weiterentwickeln will in Sachen Digitalisierung. Ihr Lieben, wenn ihr unternehmerisch tätig seid, müsst ihr bestimmt auch des Öfteren reisen. Und hier kann ich euch unseren Partner Horizon Studios ans Herz legen, denn Horizon Studios entwickelt Premium-Reisegepäck für die nächste Generation und verbindet dabei smarte Tech-Features mit schickem Design. Wir sprechen hier also von Koffern, die in Deutschland entwickelt werden und als besonderes Feature eine integrierte, herausnehmbare Powerbank aufweisen. Also ein leerer Handy-Akku auf dem Flughafen gehört damit mal definitiv der Vergangenheit an. Und die Koffer von Horizon Studios sind weltweit bei allen Airlines zugelassen und weil das Team vorne auf Direktvertrieb setzt, bieten sie wirklich gute Preise für High-End-Materialien. Und übrigens nicht nur Koffer, es gibt auch Taschen, ganz viele Accessoires, Travel-Kleidung und. Und es handelt sich dabei um das erste Gepäck weltweit mit persönlichem Reiseassistenten. Horizon Go ist für ein Jahr kostenlos inklusive und ihr erhaltet darin Perks, Upgrades, Reiseorganisationen, Tipps und Support. Wenn ihr euch das Ganze mal anschauen wollt, hat Papa Joel natürlich wieder einen tollen Gutscheincode für euch. Wenn ihr COMPACT12 eingebt, bekommt ihr 12% Rabatt auf das Reisegepäck von Horizon Studios. Und ich packe auf unsere Sponsorenseite und unten in die Shownotes natürlich auch nochmal den Link. Der lautet nämlich horizon-studios.com/de/compact. Und weil das so schwer zu merken ist, geht einfach auf unsere Sponsorenseite oder schaut in den Shownotes. Wie gesagt, Horizon Studios, tolles Reisegepäck, schaut euch das mal an. So, jetzt hast du ja tagtäglich mit Kunden zu tun, die sich genau in diesem Bereich tummeln. Das muss ja aber auch nicht immer jemand sein, der sozusagen alte Schule ist, offline-ig und auf online-ig geht. Das betrifft ja ganz oft auch Unternehmen, die schon eine digitale DNA haben, dass man sich manche Dinge überlegen muss, wie man sie digital gestaltet. Und wir haben uns ja auch im Vorfeld gerade zu dem DM-Podcast, den wir bei uns hatten, mal ausgetauscht. Also das sind ja Leute, mit denen du sehr, sehr regelmäßig redest. Und was ich mit dir gerne heute mal als Themenbereich irgendwie abarbeiten würde, ist, es stellt sich ja ganz oft die Frage, wenn ich ein bestehendes Unternehmen bin, was vielleicht auch schon eine gewisse Größe hat, eine gewisse Prozesshaftigkeit, wo irgendwie Umsätze da sind, Verantwortung etc. pp. Setzen die sich oft hin und fragen sich, wenn ich jetzt innovieren möchte, wenn ich meine Innovationspipeline quasi auf die Straße bringe, mache ich das innerhalb der Bestandsorganisation oder mache ich das, was man so neudeutsch mal Greenfield nennt, also eher wie so eine Art Innovationsinsel, also dass ich so Beiläufer schaffe, dass ich versuche, digitale Geschäftsmodelle als eigene Units sozusagen, als eigene Einheiten zu externalisieren. So, das wäre so grob mein Verständnis von Greenfield und wo ich mit dir mal drüber gerne reden möchte. Vielleicht kannst du auch noch mal 1, 2 Sätze sagen, wie du das für dich definierst und was du so in der Praxis siehst, was die Mehrheit der Unternehmen draußen eigentlich eher favorisiert.
Es ist korrekt, ja. Es gibt, glaube ich, 2 Möglichkeiten. Ja. Das eine ist zu versuchen, innerhalb der Bestandsorganisation irgendeine Art von Struktur zu schaffen. Kommen wir gleich nochmal dazu, welche Eigenarten das haben kann. Oder als Alternative Greenfield-Projekt, also de facto, wie auch immer das strukturell aufgesetzt ist, ja, eine eigenständige GmbH oder einfach eine eigenständige Tochtereinheit innerhalb des Unternehmens, also geografisch und örtlich innerhalb des Unternehmens, außerhalb des Unternehmens, ein hippen Standort, kein hippen Standort. Kommt so ein bisschen auf die Parameter an. Hat auch Vor- und Nachteile, ja, das zu tun. Ich glaube, im Wesentlichen muss man sich ein paar Fragen beantworten. Ich glaube, die wesentlichste ist, wenn ich als Grundannahme verstanden habe, dass ich digitalisieren will und muss und auch Ideen habe, was ich tun möchte, dann ist, glaube ich, die wichtigste Frage, wie viel Zeit habe ich eigentlich für diese Transformation? Neben den wirtschaftlichen Themen wie, was investiere ich und Co. Denn selbst die Unternehmen, die wir täglich treffen, die für sich verstanden haben, dass sie eine neue Art von Organisationsmodell brauchen, das hatten wir in den letzten Podcasts besprochen, dass sie agiler, schneller, flexibler werden müssen, dass sie neue Rollen brauchen, die sie vielleicht bis dato noch gar nicht gehabt haben, dass sie vielleicht auch eine neue Art von Technologie benötigen, auch ein neues Vorgehensmodell, also methodisch anders rangehen wollen, ja, vielleicht kleinteiliger, vielleicht agiler, MVP-Ansätze, also einzelne Projektbausteine schon mal ausprobieren, vertesten, bleibt die Frage, wie schnell und wie viel Zeit habe ich eigentlich, um meine Bestandsorganisation entweder zu transformieren, also sie zu verändern, oder in die bestehende Organisation diese Änderungen reinzubekommen, also inklusive neuer Leute. Sehr, sehr häufig ist aus verschiedenen Gründen, die wir gleich diskutieren können, es schneller und risikoärmer, politisch, wirtschaftlich, zeitlich ein Setup zu finden, was mir erlaubt, schnell zu starten und isoliert von bestehenden Constraints, Zwängen, Beschränkungen, Hürden, welche auch immer das sind. Ja? Das können ganz banale Dinge sein, wie Betriebsrat, wie Standortlimitierungen. Ja, ich bin vielleicht nicht an dem super sexy Standort, ich bin nicht in der Lage, Leute anzuziehen. Im Betriebsrat, ich habe vielleicht Gehaltsbandbreiten, Grenzen, ja, die für diese Art von neuen Profilen nicht passen. Ich habe vielleicht Hardware-Beschränkungen, das können super banale Dinge sein. Ja, ich habe vielleicht Corporate Policies, die es mir nicht erlauben, das neue Team auszustatten mit dem, was sich dort gehört. Ich habe vielleicht das fehlende Know-how im Recruiting, ja, ich habe vielleicht auch ein falsches Signaling, ja, weil ich als Unternehmen zwar das Richtige versuche zu tun, aber eben nicht attraktiv genug bin, ja, weil die Leute da draußen eben nicht per se ein super spannendes, innovatives Projekt irgendwie vermuten bei mir. Und deshalb kann es eben sehr sinnvoll sein, ein Setup zu finden, was mich einfach leichter, schneller gestalten lässt.
Mhm. Wir können ja mal ein paar Beispiele aufgreifen. Also wir hatten ja jetzt schon ganz viele Punkte, die inhaltlich sind. Das können wir gleich mal strukturieren. Aber wenn ich zum Beispiel mal so meine jüngere Historie durchdenke, welche Unternehmen ich so begleiten durfte, die in der Art arbeiten, fällt mir ja zum Beispiel irgendwie so klassischer wie Otto ein, ja, die zum Beispiel mit ihrem Project Collins damals ja so eine Art Externalisierung geschafft haben, aus der dann About You hervorgegangen ist. Oder Fissmann irgendwie tut sich ja auch hervor, dass sie dieses VCO haben, wo sie sagen, das Digitalgeschäft Berlin-basiert, packen wir ganz viel da rein. Es gibt irgendwie die Metro, die mit ihrem Metronom arbeitet. Also man sieht ja, das kommt irgendwie auf, genauso wie man so Acceleratoren teilweise versucht hat, externalisiert aufzusetzen, teilweise sogar mit komplett externen Partnern, die das für einen tun. Also es gibt da so ein gewisses Momentum. So, bevor wir jetzt mal durchdeklinieren, was davon sinnvoll ist und warum, sollten wir, glaube ich, eine Unterscheidung vielleicht mal vorne wegstellen. Und das ist die, ich beobachte ja oft, wenn Unternehmen sich über Digitalkompetenz Gedanken machen, dass dann viel im Bestandsgeschäft gedacht wird. Also wenn wir jetzt unser Beispiel von DM aufgreifen, ja, den wir im Podcast hatten, die machen irgendwie x Milliarden Euro Umsatz mit stationärem Laden und überlegen sich dann, wie kann das aussehen, wenn das digital ist? So, und die Frage, die ich solchen Menschen eigentlich mal gerne stelle, ist, denkst du so ein Thema eigentlich vor dem Hintergrund, dass du versuchst, dein Bestandsgeschäft zu transformieren oder komplettes Neugeschäft für dich zu erarbeiten? Also hatten wir zum Beispiel auch irgendwie von deinem Kollegen Alex Graf so die Diskussion, in unserem DM-Podcast hat er einen Werbespot geschaltet, wo er meinte, es gibt zwei Thesen, entweder glaube ich, dass mir Drogeriegeschäfte in der digitalen Zukunft nutzen, dann sollte ich darüber nachdenken zu transformieren und wie ich das tue, oder ich glaube, dass das nicht der Fall ist, dann muss ich über komplettes Neugeschäft nachdenken. Was beobachtest du, wenn du sagst, Innovationsprojekte machen Sinn, oft über Greensheet zu steuern? Hat die Mehrheit der Leute eher so Transformation oder eher Neugeschäft im Blick? Und wofür eignet sich vielleicht besser? Also ist Greenfield vielleicht für Neugeschäft geeignet und für Transformation nicht so? Was ist dein Blick?
Der Aufbau von neuen digitalen Produkten, Services, Marken ist erstmal leichter in dem Greenfield-Case, weil ich weniger eingebettet und abgestimmt vorgehen muss. Ja? Ich habe, wenn ich ein Transformationsprojekt habe, dann bin ich ja erstmal allen Zwängen und allen Limitierungen unterworfen, die ich auch im normalen täglichen Doing habe. Das heißt, ich habe eine bestehende Vertriebsorganisation mit Provisionierungen, ja, mit Incentivierungen, ich habe eine bestehende Marketingorganisation, ich habe eine bestimmte Beschaffung, ja, Logistik, Produktion, Freigabeprozesse und. Ja. Also ich habe quasi eine bestehende Maschinerie, ja, wo idealerweise, wenn das ein funktionierendes Unternehmen ist, ja, auch die Zahnräder ineinander greifen und das entsprechende Resultat dann liefern. Wenn ich dort eingreifen möchte, selbst mit dem besten Ansatz, ja, weil ich bestimmte Prozesse verbessern möchte, weil ich sie schneller, weiter, digitaler mache für den Endkunden, also so nobel der Ansatz auch ist, ja, umso mehr Abstimmung brauche ich und ich muss mir immer klar sein, dass ich so ein Modell nicht bauen kann, ohne irgendjemand irgendwas wegzunehmen. Wegzunehmen klingt jetzt erstmal negativ, ja, muss es gar nicht sein, also nicht wegzunehmen im Sinne von so, du hast das nicht mehr, ich hab's, aber ich muss ja Verantwortung delegieren. Wenn meine bestehende Organisation, wenn ich bestimmtes Know-how oder Energie zuführe, ist wie in der Physik, ja, sozusagen zuführen möchte, dann muss ich auch Accountability ändern. Es gibt so diesen Begriff Accountability und Empowerment, gehören zusammen. Ist immer doof, wenn ich das trenne. Ja, wenn ich sage, du bist für irgendwas accountable, aber nicht empowered, schwierig oder umgekehrt, ja, du bist zwar empowered, aber nicht accountable am Ende des Tages, auch doof.
Was heißt das? Kannst du es mal ein bisschen für diejenigen, die ja, nicht so Beraterdeutsch...
Ja, dieses DM-Beispiel und du wirst als in irgendeiner Art von Digitalisierungsrolle, wie hoch auch immer sie aufgegangen ist, bist ein Chief Digital Officer oder bist vielleicht auch einfach nur ein digitaler E-Commerce-Projektmanager, whatever, ja, und musst dort irgendwie Projekt steuern. So, und du hast jetzt voll Accountability, das heißt, dir sagt jetzt jemand, hör zu, Joel, wir erwarten von dir folgende Metriken, was auch immer die Metrik ist, Online-Revenue, Customer Satisfaction, Market Share in dem Online-Drogerie-Umfeld, ja, was auch immer sozusagen der Treiber ist. Du hast also Accountability, du hast gemessen an dieser Metrik, hast aber nicht das Empowerment, also kannst du selber eigentlich gar nichts durchsteuern, ja, sondern egal, was du machen willst, du musst dich mit 15 Leuten abstimmen, du musst zu dem Ressortleiter für X gehen, für Logistik, damit deine Produkte verschickt werden, zum Ressortleiter für Marketing, damit irgendwie deine Promotions geschaltet werden, zum Ressortleiter IT, damit für dich irgendwelche Funktionalität umgebaut wird und. Ja, du hast irgendwie mit 10 Leuten zu tun, die alle ihre Agenda haben, für die wahrscheinlich, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, du von deinen 12 Milliarden, ja, lass mal 1-2% von diesem Umsatz digital heute ablaufen. Ich kenne jetzt die genauen Zahlen nicht, aber jetzt mal als Annahme, für die du wahrscheinlich nicht die oberste Priorität hast, ja, und auch deine Metrik und deine Goal Achievements nicht die oberste Prio haben im Tagesdoing. Das heißt, du bist einfach nicht empowered, kannst nichts durchsteuern, nichts durchbekommen und bist wahrscheinlich am Ende des Tages frustriert und kriegst nichts auf die Straße. Umgekehrt, genau das gleiche Beispiel, du bist empowered. Dir wird gesagt, Joel, hör zu, das ist hier dein Team. Ja, aber du bist am Ende nicht accountable. Du machst eigentlich, was du willst, aber wirst am Ende nicht daran gemessen, weil deine P&L, dein Umsatz wird hoch aggregiert. Ja, du wirst geführt als Subfiliale von Territory Norddeutschland. Ja, und da gibt es irgendeinen Geschäftsführer oder irgendeinen Bereichsleiter, der, ja, also du hältst den Kopf nicht hin für das, was du tust. Du gibst so viel Geld aus, wie du magst, ja, bist aber am Ende nicht dafür verantwortlich. Das ist immer schwierig. In dem Moment ist es, glaube ich, um auf die Frage zurückzukommen, immer leichter, wenn du ein Setup schaffst, bei dem sozusagen die Interessen alle aligned sind, ja, du einen Business Case hast, ein Produkt und Service treiben kannst, eigene Ressourcen zur Verfügung hast, um Dinge auch zu bauen, zu tun, nicht so viel Abstimmungsbedarf, ja, das wird nie komplett isoliert sein kann. Man kann auch einen Inkubator oder ein Setup bauen, bei dem du komplett isoliert auch konzernfremdes Business oder unternehmensfremdes Business aufbaust, aber ich glaube, es ist immer leichter. Die zweite Frage, die man sich da stellen muss, ist auch, was ist sozusagen die Gesamtstrategie? Also möchtest du mal ganz konkret so zwischen 2-3 Dingen gewählt, möchtest du und kannst du dein bestehendes Geschäft digital transformieren? Also möchtest du eigentlich das Gleiche tun wie heute auch, ja, über einen anderen Vertriebsweg, Kanal, über eine andere Art und Weise? Oder ist dir eigentlich klar, dass dieser Kundenvalue, den du heute hast, Sortimentskompetenz, ja, sozusagen Flächenkompetenz, ja, im Fashion-Umfeld zum Beispiel ganz häufig mit vielen Filialisten sprichst, die sagen, meine primäre Kompetenz ist sozusagen die Fläche, ja. Da sage ich, da drauf gehen, müsste eigentlich Immobilienmakler sein, ja, und nicht Betreiber von dem Kaufhaus. Da musst du dich fragen, gibt es diese USP nach vorne raus, ja, mit einem unendlichen Shopping-Window, mit unbegrenzter Sortimentsbreite im Internet? Wenn nicht, wenn dein Geschäftsmodell sowieso erodiert, ja, dann kannst du natürlich trotzdem versuchen, das noch ein bisschen zu retten, ein bisschen zu strecken. Das ist ja auch diese häufige Omnichannel-Diskussion, bei der sich, glaube ich, weltweit mittlerweile gut gezeigt hat, dass so Omni-Multichannel-Strategien im besten Fall, im allerbesten Fall gut sind, um Umsatz zu verlagern, wenn sie funktionieren, bei sehr hoher Investition, aber sehr schlecht sind für Wachstum. Also wenn du einen Wachstumscase bauen, bleiben wir wieder bei dem Beispiel, wenn du eine DM bist und sagst, wie wachse ich von 12 Milliarden auf 20 in den nächsten 10 Jahren, dann ist wahrscheinlich eine Transformation nicht der richtige Weg. Ja, sondern du brauchst wahrscheinlich ein neues Business, was du heute einfach nicht kennst. Ja, und da kannst du dich nur fragen, will ich trotzdem ein Stück transformieren und vielleicht ein bisschen mehr Zeit mir zu kaufen? Aber das wären, glaube ich, so die Parameter. Ja.
Okay, verstanden. Also summa summarum schließe ich draus, egal ob ich jetzt transformiere oder neue Geschäfte, es funktioniert für beides besser, sagst du, Screenfeed zu machen, wo wir jetzt natürlich mal erarbeiten wollen, warum. Ihr Lieben, ich habe an dieser Stelle noch eine kleine Hörempfehlung für euch. Und zwar, es gibt einen Podcast, der trägt den Namen IDG Tech Talk. Und dort gibt es eine Folge zu einem ganz spannenden angesagten Thema gerade, und zwar Edge Computing. Ihr findet das Ganze auf Spotify, iTunes und Soundcloud. Eventuell müsst ihr nur den ganzen Titel eingeben, Edge Computing, die wundersame Welt des Netzwerkrands. Und zwar ist Edge Computing ein junges, aber komplexes Feld und entsprechend viele Mythen und Irrglauben erzählt man sich zum Thema im Netz. So, und in besagtem IDG Tech Talk räumen ausgewiesene Experten nun anhand praxisnaher Beispiele mit Netzwerkrandmärchen auf. Passend zum Thema, natürlich mit Unterstützung einer künstlichen Intelligenz. Ja, also ihr müsst unbedingt mal reinhören, das ist wirklich Business-IT mal ganz anders und es gibt dort halt wirklich Menschen, die wissen, wovon sie sprechen und das komplexe Thema mit praxisnahen Beispielen greifbar machen wollen. Das heißt, wenn ihr ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen wollt und euch solche innovativen Themen interessieren, ja, ihr wollt jetzt alles Wichtige rund um Edge Computing kennenlernen, dann sucht ihr bei Spotify, iTunes und Soundcloud zu diesem Thema Edge Computing, die wundersame Welt des Netzwerkrands. Und vielleicht habt ihr auch Bock, den IDG Tech Talk zu abonnieren. Da ist man dann immer auf dem neuesten Stand, was IT angeht. Also, spannender Tipp, hört euch das mal an. Also das Erste, was wir ja schon rausgehört haben, ist, was man, glaube ich, wahrscheinlich einfach mit dem Begriff so Friktion, Reibung überschreiben kann, dass wenn ich eine Bestandsorganisation habe, die nach Fokussierung läuft und eine bestimmte Gangart hat, dass mich das erstmal sehr, sehr viel kostet. So. Das ist ja sehr, sehr vielfältig, was da passiert. Also gefühlt weiß ich gar nicht, was für einen Grund es gibt, das noch in der Kernorganisation zu machen. Also was du gerade runtergezählt hast, bist du accountable, hast du irgendwie Empowerment, wie machst du Recruiting, also wer geht denn hin und wenn du irgendwo auf dem Dorf deinen Hauptsitz hast, weil du Mittelständler bist, gibt es ja ganz viele so Weltmarktführer, die im Nirgendwo sitzen, gefühlt. Ne? Wie kriegst du da deine Leute guten Gewissens hin, weil du sagst, ich will es voll digital machen? Also müssen wir fast umdrehen. Warum sollte ich sowas noch in der Organisation machen und nicht mehr im Greenfield, oder?
Fairerweise gibt es wirklich wenig Gründe, das zu tun, leider. Es gibt viele Unternehmen, die das trotzdem versuchen, weil man nicht die bestehenden Rollen vom Kopf stoßen möchte, weil man versucht, auch Teams und Strukturen auch mitzunehmen. Ja, man möchte den IT-Leiter nicht ausgrenzen, overrulen, man möchte den Vertrieb nicht umgehen, man möchte seine Filialen oder seine Marketing oder seinen Customer Service nicht komplett verprellen. Das heißt, man versucht, diesen Change, ja, diesen kulturellen Change so flach wie möglich irgendwie durchzuziehen. Das ist auch nobel und ehrenwert, ja, und auch sicherlich, wenn man sowas wie Corporate Social Responsibility Maßstäbe anlegt, auch ein valides Vorgehen. Ob das den Unternehmen als Company gut tut, ob das deren Überlebensfähigkeit erhöht oder deren Verbleib im Markt verlängert, das würde ich sehr kritisch sehen, ja. Das muss nicht zwangsläufig so sein. Aber erstmal ist das sicherlich weniger radikal, führt aber nicht dazu, dass ich mich wieder in einer nötigen Geschwindigkeit voranbewege. Also wenn ich jetzt mal ganz isoliert draufschauen würde, aus einer reinen Shareholder-Perspektive und würde sagen, okay, wie führe ich dieses Unternehmen sozusagen ins nächste Jahrzehnt, dann wird man wahrscheinlich zur Erkenntnis kommen, und das hat man ja leider auch, ne, gibt ja auch genug Beispiele, die wir jeden Tag, insbesondere aus den USA, von den großen Giganten sehen, eine Riesenkette, eine Brand nach der anderen, die aus dem Markt ausscheiden, unter anderem aus diesen Gründen. Ja? Weil diese Art von Transformation ist halt sehr, sehr langwierig. Ich habe diese Rolle nicht. Ich kann nicht Leute umschulen, begrenzen. Ich kann nicht aus einem EDV-Menschen, ja, der die letzten 20, 30 Jahre eine große Standardapplikation betreut hat und das auch gut gemacht hat und auch die entsprechenden Programmiersprachen, Kenntnisse, Methodiken verinnerlicht hat und KPIs und ja, Steuerungsinstrumente kennt und beherrscht, der ist einfach nicht umzuschulen auf eine moderne Softwaretechnik, auf jetzt machen wir mal agil und jetzt machen wir mal Stand-ups und das geht nicht. Ja. Ich kann nicht aus einem Menschen, der im Controlling gesessen hat und zwar mit Daten und Zahlen zu tun hat, auf einmal einen Head of BI machen. Ich kann nicht aus einem Brand-Marketeer einen Performance-Marketeer machen. Ja. Zumindest bei weitem nicht aus allen, da gibt es sicherlich Rollen. Ja. Ich kann nicht eine Produkt- Owner-Rolle erfinden und jemanden diesen Hut aufsetzen. Das sind Dinge, die schwierig sind. Deswegen, es gibt wenig Incentive, das zu tun tatsächlich. Ja, viele versuchen es. Man muss am Ende des Tages auch sagen, dass es auch wenig zu gewinnen gibt. Es hat ja auch immer viel mit Politik zu tun, ja, in solchen Firmen. Und mit Politik ist gemeint, dass immer jemand irgendwas zu gewinnen oder zu verlieren hat. Ja, am Ende sind wir alle Menschen, die eine eigene Agenda haben, einen eigenen Karrierepfad, eine eigene Incentivierung, Boni etc. Und ich muss mir halt immer überlegen, wie weit will ich mich eigentlich politisch aus dem Fenster lehnen, wenn ich in so typischen Manager 2-, 3-, 4 Jahreszyklen denke, ja, also von einer Karrierestufe zur nächsten, von dem BMW 3er zum 5er zum 7er, ja, hochgedacht, vom normalen Büro zum Eckbüro, ja, dann kann ich natürlich in der bestehenden Struktur, bei der ich erstmal mehr zu verlieren habe, weil ich vielen Leuten auf die Füße trete, viele Leute eigentlich ein Incentive haben, mich nicht erfolgreich zu machen, mich eigentlich sogar scheitern zu sehen, obwohl das natürlich so keiner sagen wird, habe ich mehr zu verlieren, als wenn ich erstmal relativ isoliert und frei von Zwängen und vielleicht auch mit deutlich geringerem Erwartungsdruck, deutlich weniger Bereitschaft, mir auch ein Stück weit nicht zu helfen, nennen wir das mal ganz vorsichtig, vielleicht auch nicht irgendwie mich zu stören, Dinge ausprobieren kann. Ja? Also die Fallhöhe ist einfach eine andere. Das ist ja auch ein häufig genutztes Argument für sowas wie eben ein Minimal Viable Product, also ne, diese klein geschachtelten Projekte. Mach lieber ein kleines Projekt, verbrenn im Worst Case weniger Budget, lerne schneller am Kunden, lass Modelle, die nicht funktionieren, schneller fallen, weil du einfach viel weniger politisches Kapital verbrennst. Also wenn du erstmal die große Aufsichtsratssitzung einberufst, 15 Millionen Euro freizeichnen lässt, das Riesensystem kaufst, den teuren Dienstleister beauftragst und dann nach 2 Jahren Implementierung festzustellen, war nichts. Ja, das war, im Zweifel kriegst du halt nicht allzu viele Chancen dieser Art, ja, um das zu tun.
Okay, verstanden. Also wir sind schon mittendrin in den Reibungspunkten. Politik wäre einer. Man kennt ja auch so diese schönen Klassiker, ihr da drüben gebt das Geld aus, was wir verdienen und so. Ne? Das ist ja so ein Momentum, auch wenn es um Innovation geht. Verstanden. Also Politik wäre ein Aspekt, dass man so diese Karriereaspekte und wer hält den Kopf hin und was hat man da für politisches Kapital aufgebaut, betrachtet. Wie ist das denn rein kaufmännisch? Also würdest du zum Beispiel hingehen und sagen, also kann ja ein Faktor sein, dass man das als singuläre Unit hat, die man abdrehen kann, wenn es nicht funktioniert, die man ganz klar separiert messen kann. Also dass das nicht so, dass dann Internet bei dir als eine Filiale im SAP gelistet ist, sondern du bist wirklich eine komplett eigenständige Marke. Hat das aus dem Grund auch Sinn? Und vielleicht als zweiten Baustein, worüber wir auch mal reden sollten, ist so externe Finanzierung. Also ich erinnere mich, mit der Metro geredet zu haben, mit dem Olaf Koch, wo halt ganz klar auch die Ansage war, ja, wir sind sogar interessiert daran, externe Geldgeber zu finden für das Thema, weil wir auch nur wissen, wir müssen noch mehr Know-how reinkriegen und. Also macht das vor dem Hintergrund auch Sinn?
Absolut, das kann Sinn machen. Ja, die Frage ist, ob du das deswegen tust, ja, weil du glaubst, dass du nicht attraktiv genug bist in deiner bestehenden Struktur oder einfach, dass es grundsätzlich gar nicht möglich ist, externes Kapital reinzunehmen. Das wäre ein weiteres Argument für neues digitales Business, Produkte, Services, ja, die auch investable sind. Ja, wenn du den gleichen Vertriebsweg, den du heute hast, ja, einfach nur mit einer digitalen App versuchst abzubilden, dann muss man sich schon fragen, was für eine Struktur an externen Kapitalgebern ist das? Das wird wahrscheinlich dann keine Venture-Capital-Struktur sein, ja, die irgendeine Art von Return-Exit dann anstreben werden. Ja, das wird dann vielleicht eher ein strategischer Partner, ein Marktbegleiter sein, mit dem man sich dann Entwicklungskosten oder andere Dinge teilt. Ja, ein Joint Venture, kein klassisches Business Angel, VC-Vehicle, ja, vermutlich sein können. Fairerweise beobachten wir das aber seltener. Die Ironie ist ja, es ist kein Mangel an Kapital, ja, der Digitalisierung als solche auffällt. Ja, auch im Mittelstand nicht. Wenn du mit den Unternehmen sprichst, die sind ja durchaus noch wirtschaftlich solide, die meisten, ja, und profitabel, gerade die Hidden Champions. Also sie haben ja das Cash, ja, und die Margen und die EBITDAs noch in ihrem Bestandsgeschäft, ja, sei es das Handelsbusiness oder, wenn sie Hersteller sind, das Herstellerbusiness. Ist keine Kapitallimitierung. Die Frage ist, willst du dich auf der Zeitachse beschleunigen? Wenn ich mir jetzt überlege, was für Gespräche teilweise Unternehmen dann führen mit einem, und die Beispiele von vorhin sind alle valide, angefangen von, wir haben eine Hardware-Policy, ja, wir können keine Apple-Geräte rausgeben. Ja. Ich glaube, in der ersten Folge hatten wir darüber gesprochen, dass du Incentivierungen hast, irgendwelche Müsli, Hunde, Fitnessmitgliedschaften, so Dinge, die du natürlich super schwer durchbekommst. Stell dir vor, du bist dann tatsächlich so eine Metro, du bist ein Unternehmen, hast dann deine 10.000, 20.000 Mitarbeiter, da kannst du nicht sagen, so für die 30 Leute oder für die 50, baue ich jetzt hier eine Wohlfühloase mit Crepe und Zuckerwatte und Smoothies, ja, und einer Masseuse, die dann kommt, und einen eigenen Koch. Alles total valide Dinge, die wir zum Beispiel hier auch haben, ja. Aber für die anderen 10.000 nicht. Ich habe eine Gehaltsbandbreite, ja, für bestimmte Rollen, und habe ich jetzt Leute, die diese deutlich sprengen, ja, die vom Gehalt her deutlich über dem Projektmanager oder über dem Abteilungsleiter liegen müssen, weil ich sie sonst gar nicht bekomme. Sowas ist halt schwierig, ja, oder ich kriege die Sachen gar nicht vom Betriebsrat genehmigt, ja. Ich brauche einen Arbeitsplatz, ich brauche vielleicht mehr Platz, ich brauche irgendwie andere Möbel, andere Tische, und das gibt mir mein Betriebsrat gar nicht frei, ja, wenn ich in einer Organisation einer solchen Größe bin. Das ist ja dann ganz häufig so, und das sind total die einfachen Gründe. Ich glaube, die muss man bekämpfen. Am Ende des Tages gibt es ganz viele Argumente für irgendwas nicht zu tun, ja, die entscheidende Frage ist, und ich glaube, das ist in diesem Podcast, die auch mein Kollege Alex macht mit dem Florian Heinemann, glaube ich, sehr, sehr gut auch beschrieben. Ich muss mich halt immer fragen, wenn ich best in class sein möchte, vor allem aus einer Überlegung heraus, dass ich häufig ja schon viel zu spät starte. Ich bin wahrscheinlich nicht der Erste am Markt, ich bin wahrscheinlich schon im Verzug mit meiner Digitalisierung. Vielleicht habe ich noch nicht mal die allercoolste Idee, sondern möchte eigentlich dann doch wieder den responsiven Ersatzteile-Shop bauen. Und ich habe nicht den besten Standort, ich bin nicht der attraktivste Arbeitgeber für den PHP-Developer, für den Product-Owner, für den Online-Marketeer. Umso mehr Filter ich quasi auf diese Liste lege und sage, okay, so, dann gibt es auch nur Windows-PCs und es gibt keine iPhones und es gibt kein Müsli, es gibt keine Fitness, es gibt kein Netflix, es gibt das nicht, das nicht, das nicht, ja, es gibt nur diese Parzellen, es gibt keinen höhenverstellbaren Schreibtisch. So, umso mehr ich rausfiltere, umso kürzer wird die Liste an möglichen Kandidaten. Dann wird es halt schwierig, ja, dann muss ich mich am Ende fragen, wie seriös ist eigentlich meine Ambition, ja. Auch das kann wieder ein guter Grund sein für einen Greenfield-Case, wo du einfach sagst, okay, ich finde ein Setup, wo ich frei bin von all diesen Zwängen, wo ich nach den Regeln des Marktes, der ist halt ein Arbeitnehmermarkt, ja, spielen kann. Ich setze dort Stakeholder ein, die relativ frei von politischen Verbrennen ihres eigenen politischen Kapitals sind, wo die Fallhöhe nicht groß ist, wo ich kaufmännisch auch die Chance habe, so eine Struktur auch zu isolieren und sagen kann, okay, was sind uns diese Experimente wert, wo ich nicht zwangsläufig in mein klassisches betriebswirtschaftliches Reporting reinfließe. Beispiel von vorhin, du hast das schön genannt, Online-Geschäft abgebildet als Filiale, ganz, ganz häufig. Ja? Du guckst in die Warenwirtschaft rein, da ist der Online-Shop als Filiale aufgesetzt. Warum? Weil das ist der leichteste Weg für alle, weil die meisten Unternehmen natürlich mit ihrem Berater, was auch immer das System ist, sagen wir SAP-Berater, gelernt haben, schnell Filialen zu öffnen, alle Prozesse im Controlling, Reporting daran angepasst sind. So, und bevor ich jetzt anfange, meine Warenwirtschaft zu verbiegen, meine ganzen Logistikprozesse, um irgendwie einen Online-Kanal zu reflektieren, setze ich es halt einfach als Filiale auf. So, damit ist es auch wunderbar in allen Reportings von Tag 1 an sichtbar und fließt natürlich gegen alle anderen KPIs auch. Ja, was ist der Umsatz, was ist das EBITDA? Das ist natürlich super schwierig, ne? Wenn du ein Modell baust, was eigentlich per Definition auf Ausprobieren ausgelegt ist, ja? Gar nicht so sehr auf wirtschaftlich sofort erfolgreich fliegen, und du das aber benchmarkst gegen ein Bestandsgeschäft, was vielleicht 10, 20, 50, 100 Jahre Zeit hatte zu reifen und sich zu konfigurieren, dann kannst du ja eigentlich nur verlieren. Auch das sind so Themen, wo du sagst, hey, ja, lass uns doch lieber überlegen, ja, wie viel Kapital stellen wir dem zur Verfügung? Was sind unsere Checkpoints? Also woran machen wir Erfolg fest? Das muss ja gar nicht ein EBITDA sein. Das muss ja gar nicht ein Umsatz-KPI sein. Das kann sowas sein wie Marktanteil, das kann sowas sein wie Kundensatisfaction, das kann sowas sein wie neue Kundenkohorten, die ich vielleicht gewinne, die ich sonst nicht gewinne. Das können für viele andere Themen sein, die mir Auskunft darüber geben, ob ich mich erfolgreich fortbewege. Und das würde ich einfach versuchen dann zu machen. Ne?
Also ich kann es aus der Praxis nur bestätigen, wir suchen uns ja gerade ein neues Büro und dann habe ich jemand Befreundetes angesprochen, Mittelständler mit Shareholder in den USA, der im Finanzsektor tätig ist. Und die Person sagte mir dann so, ja, kann man theoretisch überlegen, wollten sozusagen so einen zweistelligen Bereich an Personen in Berlin aufbauen. Meinte so, ja, aber weißt du, es hat mich schon eine Woche E-Mail und Abstimmung gekostet, um irgendwie in unserem Coworking-Space drucken zu können. Ja, also das ist ja so manchmal das Level, was du da hast an Legacy und an Compliance, die da eine Rolle spielt. Also das kann ich mir lebhaft vorstellen. So. Für den Moment aber schon mal verstanden, politisch, kaufmännisch macht das Sinn.
Übrigens, wenn ihr gerade auf der Suche nach jemandem seid, der euch bei der Implementierung innovativer Cloud-Technologie hilft, habe ich noch einen spannenden Tipp für euch, nämlich unseren Partner Cloudwürdig. Gestartet schon im Jahre 2008, zählt Cloudwürdig zu den erfahrensten Cloud-Dienstleistern dieses Landes und ist Google Premium-Partner. Was heißt das? Das Team unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung, indem sie ihnen in Workshops das Thema Cloud näher bringt und gemeinsam erörtert, was für das Unternehmen eigentlich am besten passt. Gleichzeitig unterstützt euch Cloudwürdig auch technisch bei der Migration und der Integration. Und darüber hinaus hilft es, die Verantwortlichen auf die Veränderungen vorzubereiten, zu schulen sowie Arbeitsabläufe und Prozesse effizient zu automatisieren. Natürlich habt ihr dabei auch jederzeit einen persönlichen Ansprechpartner und deutschen Qualitätssupport. Und man muss dazu sagen, Cloudwürdig ist komplett spezialisiert auf die Google Cloud-Plattform mit Diensten etwa im Bereich Computing, Speicher- und Datenbanken, Netzwerke, Big Data oder auch IoT und maschinelles Lernen. Also ihr merkt, ihr könnt die Google Cloud-Plattform total vielseitig einsetzen. Und natürlich arbeitet Cloudwürdig auch mit den anderen Dienstleistungen von Google, etwa der G Suite mit solchen Sachen wie Google Docs, Gmail oder auch dem Google Kalender oder auch Google Chrome. Warum ist das so? Weil Google nach ihrer Erfahrung die beste Technologie mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Wenn also auch euer Unternehmen daran interessiert ist, in die Cloud gebracht zu werden, dann sprecht doch mal mit dem Team von Cloudwürdig. Das Ganze findet ihr unter cloudwürdig.com und Cloudwürdig schreibt sich dann mit UE. Cloudwürdig.com.
Jetzt hatten wir einen Faktor auch bereits schon mal angekratzt, gar nicht mal so wenig, das ganze Thema Signaling. Das ist ja so ein neudeutscher Begriff, den ja auch VCs gerne mittlerweile in den Mund nehmen. Also welche Signale sendet man an den Markt, wie immer der auch aussieht? Also entweder der Markt aus Kundensicht oder aus Mitarbeitersicht oder aus Kapitalsicht. Würdest du sagen, dass Greenfield per se schon sozusagen so eine Signaling-Power inne liegt, dass das auch aus der Sicht alleine Sinn macht? Und wenn ja, wie sieht die aus?
Ich glaube, Signaling ist super relevant. Weil auch hier muss ich mich einfach ganz, ganz nüchtern fragen, welche Strahlkraft habe ich auf Leute, die sich selber aussuchen, was, wo und wie sie tun. Der Fehler, der passiert ist, dass mein Bestandskunden Strahlkraft, also angenommen, ich bin irgendein produzierendes Unternehmen im B2B, ne, ich bin der Weltmarktführer für Silikonfensterisolation.
Das ist dein Lieblingsbeispiel, ne?
Mein Lieblingsbeispiel, ja. So, oder für was auch immer, ja, Vakuumpumpen oder so.
Und ich bin Heizungsdichtung.
Super, Heizungsdichtung, ja. Ich mache 10 Milliarden Umsatz und ich bin super bekannt auf jeder Fachmesse, ja, bin ich der Star und mache das irgendwie in der zweiten Generation, ne. Und ich war in dieser Branche eine mega Strahlkraft. Oder ich bin vielleicht ein Hersteller von irgendeiner Art von Tool. Ja? So, ich hab eine hohe Ingenieurskunst dahinter, ich habe eine hohe Innovationskraft mit meiner Ingenieursfähigkeit. Ich ziehe Ingenieure gut an, ich bin sozusagen the place to go, ja, von der, weiß ich nicht, TU München, ja, Aachen, ein Automobilzulieferer, was auch immer. Ja. Ich habe die besten Bremsen oder Ersatzteile gebaut. Jeder kennt mich, ich habe eine gute P&L, ich bin wirtschaftlich solide, ich habe in meinem Markt, ja, eine gute Positionierung. Dann habe ich ja das nicht im Digitalumfeld per Definition. Ja? Wahrscheinlich hat von dieser Brand kein PHP, Java, Python, Ruby Developer jemals gehört. Wahrscheinlich hat kein Produktowner jemals sich gedanklich damit beschäftigt, wie man smarter, besser Dichtungen, Silikonisolation oder andere Dinge online vertreiben kann. Wahrscheinlich ist das nicht das am besten geeignete Produkt für so klassisches Online-Performance-Marketing. Wahrscheinlich ist das nicht der sexieste Case für digital affinen Geschäftsführer, CTO, was auch immer. Das heißt, wenn ich jetzt mich hinstelle und sage, super, ich habe Digitalisierung verstanden, super, ich allokiere richtig viel Geld, ich möchte jetzt aus meiner P&L in den nächsten 5 Jahren möchte ich 50 Millionen Euro investieren, ich meine das todernst, ja, ich möchte meine Maschinen smart machen, ich möchte IoT-Cases bauen, ich möchte eine API, eine Zwischenschicht einziehen. Ich bin total bereit, ich habe agile Coaches eingestellt, die jetzt hier meine Organisation auf links drehen. So, angenommen, die Bereitschaft und das Geld und der Wille ist da und ich bin vielleicht familiengeführt und ich habe sogar den Durchgriff und peitsche das durch. Dann habe ich trotzdem das Signaling-Problem. Ja, dass der React-Developer in Berlin, der barfuß durch irgendein Berliner Office läuft gerade mit seinem Hund an der Leine, aber hier 14, 15 Stunden pro Tag reinklotzt und total empowered ist und mega Bock drauf hat, irgendwie die Zukunft zu verändern im Fernreisebusmarkt, Next Generation Commerce Tech oder Marketing Tooling Markt. Der wird mich weder finden, der wird weder auf der Seite von mir jemals sich verfangen, noch liest er wahrscheinlich Anzeigen, die auf Monster.de oder Stepstone klassischerweise von solchen Unternehmen geschaltet werden, weil er ganz andere Medien verfolgt. Wahrscheinlich habe ich nicht mal Zugang zu den richtigen Headhuntern, die die richtigen Leute ansprechen können, weil ich ganz andere Profile gehuntet habe. Und die Strahlkraft von selbst einem coolen Projekt verpufft. Und erst recht, wenn ich eben die vorgenannten negativen Bedingungen noch habe, Standort und andere Parameter. Die Strahlkraft, die ich vielleicht in meinem vereinfacht gesagt Ingenieursumfeld genossen habe, die habe ich einfach nicht in einem anderen Umfeld. Genauso umgekehrt, ja, wenn ich eben ein digitales Unternehmen bin und plötzlich anfange, irgendwas zu fertigen, ja, und mich vertikalisieren möchte, dann bin ich nicht the place to go für den Superingenieur, ja. Es sei denn, ich habe einfach eine super coole Marke und ich bin irgendwie ein Tesla und baue das irgendwie andersherum auf. Von daher ist Signaling ein super wichtiger Punkt. Also A, weil Signaling wichtig ist und B, weil ich per Definition schon eigentlich mit schlechteren Vorzeichen starte. Das heißt also, Signaling ist eigentlich doppelt wichtig für mich. Wenn ich dann einen Anwendungsfall baue oder eine Struktur baue, die nach außen hin verkörpert, hey, kommt hierher, ja, hier wird nicht einfach nur ein Ersatzteile-Shop responsiv gebaut, sondern hier ist State-of-the-Art-Tech. Hier wollen wir ganz bewusst so arbeiten, wie ihr es gewohnt seid oder noch besser. Wir haben hier super Talent, ja, also super Team. Du bist ja nicht der einzige Developer, der sich jetzt herbemüht in den Schwarzwald, ja, aus Berlin, sondern hier kommt ein Rockstar-Team zusammen, die die Zukunft verändern in dem Markt. Ja, wir denken auch nicht in Dichtungen oder Fensterinstallationen, sondern wir denken in Plattformökonomie, in Zugang zum Kunden, in smarten Geräten, ja. Wir haben hier Spielereien, die wir ermöglichen. Du kannst auch an Hardware irgendwie arbeiten. So, dann, glaube ich, habe ich es leichter, als wenn ich versuche, über meine klassischen Kanäle meine Bestand zu machen. Weil spätestens im Interviewprozess, selbst im besten Fall erzeugte Recruiting-Marketing-Blase ist, ja, selbst wenn ich da einen wunderbaren Job mache, fällt mir das ja spätestens im Recruiting-Prozess dann auf die Füße. Ja, weil der Joel, der sich dann bemüht dahin, ja, und mit zweimal umsteigen dann zu der Location kommt, und dann eben das Office sieht und den Standort sieht und vorher sich mal anguckt auf Google Maps, was so drumherum ist und dann durchs Office läuft und vielleicht Leute sieht, die nicht so den Spirit verkörpern, den ihr gewohnt ist. Spätestens da fällt es mir auf die Füße. Ja? Und von daher ist man, glaube ich, immer ganz gut beraten, wenn man das für sich verinnerlicht und sagt, okay, in beide Richtungen, anstatt bei den Bestandsorganisationen, schaffe ich doch lieber ein bekanntes Setup, was mollig und warm ist und wo jemand sich verstanden fühlt und richtig abgeholt fühlt, egal wie verrückt das auch sein mag, um nicht auf beiden Seiten diese Irritation zu schaffen.
Okay, verstanden. Also man kann schlechtes Signaling quasi auch nicht outspenden, dass du sagst, ich nehme jetzt mal Geld in die Hand, hole mir eine schicke PR-Agentur, die fräst die Seite glatt, Inneneinrichter, sondern das muss eigentlich DNA sein und das ist sozusagen einfacher über Greenfield, also eine externe Insel zu bauen.
Genau, also ich kann mit Geld Probleme ein Stück weit lösen. Ja, ich kann natürlich mich hinstellen und sagen, so, ich hole mir die Gehaltsbandbreiten, ja, und ich overpay die jetzt mit 50%, 30%, zahle die Umzugskosten und erhöhe den Lebensstandard und sage dem Joel zu, ja, du kriegst nicht nur mehr Cash, sondern auch sozusagen deine Lebenshaltungskosten sind hier viel geringer und du kannst hier ein Haus leisten und da wohnst du in Berlin eine Zwei-Zimmer-Wohnung, ja, und du kriegst einen Dienstwagen und du kriegst dies. Und, ja, ich kann das schon versuchen zu kompensieren. Das funktioniert tatsächlich in der Realität auch manchmal, aber A, kann ich das natürlich nicht flächendeckend. Ich kann das machen vielleicht für 2, 3, 4 Führungspersonen und nicht für eine 200-300-Mann-Struktur, weil sonst das, glaube ich, einem um die Ohren fliegt. Und trotzdem muss man dann wissen, also selbst die Fälle, wo das gemacht wird, ich habe immer das latente Risiko, dass das für die Leute nur eine zeitlich befristete Komponente ist. Ja, dass dann so jemand sagt, okay, ich nehme das einfach mal mit, weil ich gerade meine Lebenssituation das braucht oder vielleicht meine familiäre Situation oder weil ich mir einfach das in den Lebenslauf schreiben möchte. Über Geld alleine sowas zu heben, ist meistens kein so gutes Incentive. Also wenn die Leute nicht aus Überzeugung kommen, weil sie einfach an dem Case arbeiten wollen und dann auch fair kompensiert werden wollen, das ist nicht so sehr nachhaltig. Ja? Das ist ein Modell, was dann relativ schnell wieder einem um die Ohren fliegt.
Jetzt haben wir noch gar nichts dazu gesagt. Was braucht es denn eigentlich, um so einen Greenfield-technisch orientierten Ansatz umzusetzen, dass ich meine Innovation externalisiere? Also ein Faktor ist sicherlich intern verkaufen. Muss man ja mal so als Bereich sich auch anschauen. Aber was brauche ich sonst noch, wenn ich eigentlich meine ganze Innovationsentwicklung quasi outsourcen will?
Ich brauche auf jeden Fall irgendeine Form von Buy-in wirtschaftlich und organisatorisch. Ja, da gibt es ja verschiedene Modelle. Ist das eine eigene Einheit? Ist das eine eigene GmbH? Ist das ein Cost-Center oder ein Profit-Center? Wie setze ich sowas auf? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also darüber muss ich mir einfach im Klaren sein. Ich muss mir auch im Klaren darüber sein, wie viel Zeit und damit natürlich einhergeht auch, wie viel Kapital bin ich bereit, da reinzugeben. Was auch die Konfiguration? Du hast vorhin gesagt, Accelerator oder Labs oder sonst was. Also ist das eine Spielwiese? ja, um mal den Begriff so ketzerisch zu verwenden. Also ist das was, wo ich nicht hart wirtschaftliche Metriken in absehbarer Zeit darauf anlege und sage, okay, ihr könnt jetzt hier verschiedene Themen vertesten und ich offeriere in meiner Bestandsorganisation irgendeine Möglichkeit der Vertestbarkeit. Also klassisch wäre, ja, ihr baut an irgendwelchen digitalen Produkten Services und mein klassischer Vertrieb kann diese neuen Apps oder diese neuen Services dann an die Bestandskunden tragen und wenn sich irgendwas davon bewahrheitet und Kunden das mögen, dann wird es wieder internalisiert. Oder gehe ich dort rein und sage, ich möchte ganz klassisch relativ kurzfristig auch wirtschaftliche Metriken erfüllen. Ja? Klassiker wäre, ich baue dort meinen Shop. Ja? Ich gehe rein und sage so, ich habe jetzt eine XY-Firma Digital GmbH, ja, alle Vertriebskanäle, Marktplatzgeschäft, Online-Business gehen dort raus. Ja? Also es ist kein klassisches Cost-Center, also da gibt es eine P&L, da fließen Umsätze, da gibt es Kosten. Und ich erlaube mir dort zum gewissen Teil Experimente mit neuen Devices, Touchpoints, neuen Services, neuen Produkten. Das muss ich mir vorher überlegen, das ist auch je Firma sehr unterschiedlich. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viel Transformations-/Leidensdruck ich habe, ja, wenn mein Geschäftsmodell absehbar schnell erodiert oder droht vom Markt zerrieben zu werden, dann habe ich sicherlich mehr Druck. Da muss ich vielleicht schneller zum Erfolg kommen und bin ein bisschen zum Erfolg verdammt, wenn ich mehr spielen kann. Wenn ich mir sage, okay, mein bestehendes Geschäftsmodell ist noch protegierbar genug für die nächsten 5 oder 10 Jahre. Ich suche aber nach neuen Wachstumsfeldern. Ja. Die Leute werden in 10 Jahren auch noch mal ein Werkzeug kaufen. Vielleicht nicht auf dem klassischen Weg. Ja. Das heißt, Thema Transformation. Also die Leute werden es anders kaufen, aber sie werden es kaufen. Dann habe ich vielleicht weniger Druck. Dann ist es eine Frage von, wie wachse ich? Ja, mir ist aber klar, ja, der Markt ist relativ saturiert. Smarter wäre doch, wenn ich jetzt anfange, ins Datenbusiness zu gehen. Ja, und ich sehe mich zunehmend Daten monetarisieren, die diese Tools sammeln, ja, Analytics, denen das bereitzustellen, Software-Updates zu verkaufen, ja, Effizienzsteigerung durch bessere Bohrprofile am Drucker live irgendwie zu, ne? So, das können dann Ideen sein für Wachstum. Versus, ich habe eigentlich nicht so sehr den Wachstumsdruck, sondern ich habe eigentlich Überlebensdruck, weil ich sehe, dass mein Geschäftsmodell stirbt. Ich kann nicht mehr leben vom Verkauf von Mode. Ich muss mir eigentlich was Neues einfallen lassen. Oder ich kann nicht mehr leben vom Verkauf von Toilettenpapier. Ja, ich muss mir was Neues einfallen lassen, wie ich relevant bleibe und meine bestehenden Assets, Marke, vielleicht Kundenzugang, ja, wie kann ich sie jetzt noch nutzen und über irgendwas Neues drüber ziehen. Das muss man vorher definieren. Wenn ich das gemacht habe, das determiniert so ein bisschen auch, ja, wie viel Investitionen gebe ich da rein, wie viel Quersubventionierung. Wir haben ja vorhin über diesen DM-Case gesprochen. Ja, für mich ist das immer ein guter Indikator, sich zu fragen, wie viel von meinem heutigen positiven Cashflow bin ich bereit aufzugeben bzw. umzuschichten, um neue Geschäftsmodelle zu enablen oder anzuschieben. Es ist sehr, sehr schwer, um das mal ganz hart zu sagen, wenn ich neue digitale Produkte und Services baue, die sofort profitabel sein müssen, in einer Welt, in der ich ganz viel ausprobieren muss, in der 8 von 10 Sachen nicht so funktionieren, wie ich sie glaube, initial, das ist sehr, sehr schwer, ja, weil dann werde ich immer gegen mich selbst quasi anperformen. Ich werde quasi nach dem ersten Experiment aufgeben. Auch so eine digitale Greenfield-Struktur wird dann ganz schnell geschlossen, weil angeblich nicht erfolgreich. Ja, ich sage, hey, wir haben da jetzt irgendwie diese App ausprobiert. Die Neider und Hater werden alle aus der Kiste hüpfen und sagen, wir haben es doch immer gesagt. Ja, hätten wir doch lieber investiert in jetzt iPads für den Außendienst und nicht Fax mehr. Ja, das hätte viel mehr gebracht. Ja, da hätten wir 10% Effizienz rausgeholt, anstatt hier dem Joel die 30 Leute zu geben. Der eiert da seit 2 Jahren rum, verbrennt unser Geld, was wir hier verdienen, ja, unsere Marge, ja, für irgendwelche Apps. Nichts davon funktioniert, 2 Apps hat er ausprobiert, die Kunden wollen das nicht, haben wir doch immer gesagt. So, ist das Ding schneller tot, als man gucken kann. Ja?
Gut, also eigentlich der Klassiker, wie das jeder Gründer mit einem Businessplan machen würde, Zielsetzung festlegen, Kapitalbedarf eruieren und dann im Prinzip mit Strategieentwicklung starten. So, wie ist das denn mal rein personell? Also intern verkaufen wäre, wie gesagt, für mich noch so ein Faktor, dass man, glaube ich, so die Bestandsorganisation personell auf die Seite ziehen muss. Aber du brauchst ja auch immer so ein Team im Driver-Seat. Also wenn ich jetzt zurückdenke irgendwie an Project Collins zum Beispiel, da hast du halt irgendwie so ein Team aus dem Sebastian Beetz, aus dem Tarek Müller und sicherlich noch ein paar anderen, die halt so für die so der Treiber waren. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es nicht so trivial ist für ein Unternehmen, was nicht in dieser Branche verhaftet ist. Also all die Sachen, die du beschrieben hast mit, die sprechen die Sprache nicht, haben nicht die DNA, sitzen nicht am Standort, kennen die Gehaltsbänder nicht. Das trifft ja auf die auch zu, selbst wenn sie jetzt sagen, wir gehen jetzt mal all in, sind mutig, machen das mal als Innovationsinsel. Das heißt, wo kommt denn der Personalfaktor eigentlich her?
Also um das auch wirklich sehr, sehr hart zu sagen, ist es in der Realität sehr selten erfolgreich möglich, bestehende Teams auf so eine Struktur zu setzen. Also bestehende Teams im Sinne von Business, Tech, Marketing, also die Rollen, die ich vorhin genannt habe. Das, was noch am besten geht, ist irgendeinen Business Case Owner, nennen wir das mal Englisch, ja, also wirklich jemand, der quasi das Geschäftsmodell kennt, zu nehmen. Gerade wenn man transformiert, dann macht das natürlich total Sinn, zu sagen, hey, ich habe jemanden, der kennt unser Geschäft, der kennt unseren Kunden, der kennt unsere Organisation, der kennt die Beschaffung, Probleme. Und der ist offen genug in seiner Art, ja, open-minded sozusagen genug, um trotzdem das Thema neu denken zu können und zu wollen. Ja, der geht nicht ran und versucht inkrementell 5 oder 10% mehr Effizienz oder Produktivität aus dem bestehenden Geschäftsmodell rauszubekommen, sondern der geht daran und sagt, hey, ich kenne das Business, aber ich denke es komplett from scratch. Ja, so wie ich das denken würde, wenn ich heute ein Startup wäre in Berlin und ich würde versuchen, diesen Silikon-Fenster-Isolationshersteller digital anzugreifen. So, wenn du so jemanden hast, ja, der das Geschäftsmodell kennt, den da reinzusetzen, in welcher Funktion auch immer, ob der jetzt irgendwie Geschäftsführer von der Digitaleinheit ist oder ob der da irgendwie Business Owner ist und das Fach-Know-how reingibt, sowas geht noch am ehesten. Die meisten anderen Rollen sind super, super schwierig. Super schwierig. Also gelingt in den seltensten Fällen, das zu machen. Super ist klar, wenn ich eine Struktur schaffen kann, die schon per Definition, also sozusagen per Auftrag, ja, spannend genug ist, um eben dieses Best-in-Class-Talent anzuziehen. Wenn ich eigentlich an den Markt gehen kann, vielleicht über ein Netzwerk, über Kontakte oder über einen offenen Recruiting-Prozess. Und da kommt wieder Singling ins Spiel und dann wieder Standort und die Dinge, ne, die bilden dann wieder einen geschlossenen Kreis. Wenn ich dann rausgehen kann, wie auch immer geartet, diese Top-Leute rekrutieren kann und die begeistern kann dafür, dass ich sage, hör zu, wir wollen hier die nächste Generation von Automobilhersteller bauen. Wir wollen hier die nächste Generation von Hersteller im der Industriezweig X bauen. Ja. Wir sind in einem Markt unterwegs, der ist 50 Milliarden groß, 100 Milliarden groß. Wir bauen hier auch nicht einen Online-Shop für den heutigen Vertrieb. Da kriegst du sicherlich keinen hinterm Ofen hervorgelockt, sondern wir bauen hier eine Plattform, ja, die tendenziell 1 Milliarde, 2 Milliarden Umsatz machen soll, die eine hochkomplexe Industrie digitalisieren, vertikalisieren, plattformisieren, was auch immer soll. Ja. Dann, glaube ich, hast du sehr gute Chancen, also einfach von der Aufgabe her, weil das ist ja so ein bisschen ein wichtiges Merkmal in dieser Digitalbranche, dass die meisten ja sehr intrinsisch motiviert sind. Das ist ja auch das, was wir so lernen, dass am Ende des Tages, klar, Gehälter und Compensation und auch Package-Wünsche sind für eine klassische Branche sehr hoch in der Relation. Wenn ich mir angucke, was meine Eltern, die beide Ingenieure sind im Bauwesen, ja, wenn ich denen sage, was so ein Mit-20-jähriger Software-Developer heute als Startgehalt aufruft und was er noch so an Zusatz-Goodies haben möchte, dann muss in deren Industrie jemand 20 Jahre arbeiten, ja, um da hinzukommen oder 15 Jahre arbeiten. Das sind, glaube ich, wichtige Parameter. Ich mache es leichter für mich, wenn ich diese Spielregeln befolge. Dann habe ich gutes Singling, dann bin ich attraktiver, ziehe ich 2, 3 Superköpfe an und die bringen dann ein Team mit und die haben dann Singling auch auf den Rest des Teams. Ja, also da auch als Tipp, eher top-down zu rekruten, wird ganz häufig falsch gemacht, ja, dass dann eher versucht wird, auch von den Freigabeprozessen, wenn du dann in die Businesspläne, Business Cases guckst, dann siehst du so, ja, da 2 Fehler, Punkt 1 ist, dann werden zu wenig und in der falschen Reihenfolge Stellen bewilligt. Ja, du guckst dann rein, dann siehst du in den Businessplan im ersten Jahr, dann siehst du so 2 Entwickler wurden dann bewilligt, einen Systemadministrator, sagst du, Leute, das ist komplett falsch, ja, wo sollen die herkommen, das werden nicht die besten Leute sein, lass uns lieber anfangen mit dem CTO oder dem Technical Lead, lass uns mit dem Chef Product Owner anfangen, mit dem BI-Menschen. Ja, da sind die teuren, ja, die sind schwerer zu bekommen, ja, da musst du auch mit Headhuntern reden, ja, da musst du dich auch selbst vielleicht in Zug setzen, die kommen vielleicht nicht zu dir, sondern vielleicht musst du die auch in Berlin mal treffen, im Rosenholz-Café, ja. Wenn die da sind, dann ziehen die den Rest an, versus umgekehrt, ja, wenn du ein semi-gutes Team hirest und dann versuchst, den Kopf dafür zu bekommen. Problem Nummer 1 und Problem Nummer 2 ist zu unambitioniert, ja, dann siehst du so in dem Businessplan ganz, ganz zaghaft, ja, 2 Stellchen, nennen wir das mal, die bewilligt wurden, ja, und im nächsten Jahr nochmal plus 1. Also so Headcount-Planung, die komplett an der Realität vorbeigeht, wo du sagst, hey Leute, was ist denn die Ratio? Ja, du musst schnell sein, du musst Gas geben, du willst ausprobieren, aber du machst das in einem Schneckentempo, ja, wird nicht funktionieren, ja, weil du hast natürlich auch Verschleiß und Leute verlassen dich und funktionieren vielleicht nicht und erhöhst eigentlich das Risiko ins Endlose.
Verstanden. Wie verkaufe ich intern solche Ansätze? Das heißt, wenn im Prinzip dieser Buy-in bewilligt werden muss, wenn irgendwie vielleicht ein Management-Drain passiert, wenn man irgendeine Person draufsetzt, die das verantwortet, die da vielleicht sogar proaktiv komplett reingeht, wenn ich im Prinzip halt wirklich ganz viele Entscheidungen treffen muss, die vielleicht auch schmerzhaft sind und wo man aber irgendwie sagt, weiß ich nicht, wie zahlt das ein, ist auch irgendwie total externalisiert, wie feuert das sozusagen einfach wieder zurück in unsere Organisation im positiven Sinne. Wie verkaufe ich sowas intern?
2 Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 ist, ich habe das große Glück, schon top-down incentiviert zu sein. Das heißt, ich habe einen CEO, ich habe einen Eigentümer, ich habe ein Family Office oder Investoren, die diese Art von Strategie sowieso schon backen, vielleicht sogar auch hart einfordern. Das heißt, ich bin eigentlich eher auf der Umsetzungsseite. Also ich muss nicht den grundsätzlichen Case legitimieren, ja, und jemandem erklären, warum Digitalisierung, warum nicht, sondern ich muss eigentlich nur erklären, warum das besser ist als was anderes und das Vorgehensmodell besser ist. Sowas ist immer gut, dann habe ich es deutlich leichter. Doof ist, wenn ich mich sozusagen hochkämpfen muss, wenn ich ein ambitionierter E-Commerce-Leiter oder Digitalleiter bin oder Techie bin und eine gute Idee habe oder auch klar die Opportunity sehe oder klar das Problem sehe, den Markt sehe und versuche da jetzt einen Case zu konstruieren. Das ist super, super schwierig, gegen Leute zu kämpfen, ja, die eigentlich ein gegensätzliches Interesse haben, für die das eher ein Cost-Center und ein Risiko ist. Es gibt zwei gute Best Practices, das zu tun. Das, was am besten funktioniert, ist leider Risikomanagement. Ja, so unsexy auch das klingen mag, ja, aber einfach das klar über Risikomanagement-Frameworks aufzubauen und sagen, okay, ja, nehmen wir jetzt mal alle Markt- und etc. Gründe mal vom Tisch, ja, wohl wissen, dass das eigentlich die wesentlichen Treiber sein sollten. Aber zu sagen, hey, am Ende des Tages hat das einfach weniger Risiko. Hinterher nicht den Schuldigen zu finden, wäre weniger Risiko, dass wir nicht wissen, ja, wo das Geld verbrannt wurde, wäre weniger Risiko, unsere Bestandsorganisation aufzuscheuchen, wäre weniger Risiko, weil wir langsamer sind und so weiter. Ja. Also einfach so die Risikomanagement-Checkliste durchzugehen und sagen, hey, das ist einfach ein deutlich weniger riskantes Vorgehen. Ja, es braucht vielleicht ein isoliertes Setup, aber am Ende des Tages, ja, im schlimmsten Fall machen wir das einfach zu und haben wir keine Irritation im Business. Also das als Risikomanagement-Konstrukt zu verpacken, ist das, was meistens am besten funktioniert, leider. Besser ist es sozusagen, also besser im Sinne von schöner und natürlich richtiger, ist es, wenn ich es über, was ist eigentlich die Best Practice, was die Ambition, ja, wenn ich sage, hey, wir müssen das tun, weil... Es ist egal, ob das jetzt weniger Risiko hat oder nicht, aber wir müssen das tun, weil wir sind schneller. Wir müssen das tun, weil nur so haben wir eine Chance, die richtigen Leute zu kriegen. Wir müssen das tun, weil nur so können wir diese Art von Technologie vertesten. Nur so können wir schnell genug und isoliert genug von der Organisation das tun. Nur so können wir den Market Share hier ausprobieren, ohne dass uns der Vertrieb reinredet in jeder Entscheidung, in jedem Meeting und alles zerredet wird oder der Betriebsrat uns das nicht erlaubt. So, also wenn ich darüber gehen kann, diese zwei Punkte gehören zusammen. Ja, wenn ich ein hohes Management-getriebenen Push in der Organisation schon habe, ja, so vom hohes Top-Management-CEO-Eigentümer, über Commitment, dann kann ich eher über den zweiten Punkt gehen und sagen, okay, weil du es willst, zeige ich dir jetzt, wie es am besten geht und was wir lernen können, ja, was eine digitale Best Practice ist. Wenn ich das nicht habe, wenn ich mich hochkämpfen muss, dann ist meistens das Risikomanagement-Konstrukt besser. Ja, zu sagen, ich habe einen Weg gefunden, wie alle am wenigsten zu verlieren haben.
So, liebe Hörer, für heute sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Wenn euch das Thema aber noch weiter interessiert, habt ihr die Möglichkeit, euch auf Patreon extra lange Podcasts von uns zu besorgen. Also quasi jeweils einen Director's Cut, der noch einmal 10-20% länger ist und dementsprechend mehr Inhalt bietet. Patreon schreibt sich wieder Patron, nur mit E dazwischen, also Patreon. Und unter patreon.com/dekompakt könnt ihr euch für monatlich ein paar Taler besagte extra lange Podcasts klicken. Dort ist dann übrigens auch keine Werbung enthalten, sondern diese wird ans Ende geschnitten und auch sonst kommt ihr in den Genuss unterschiedlicher Extra-Inhalte wie unser Recherchematerial, die Teilnahme an all unseren Gewinnspielen und, und. Uns freut es natürlich sehr, wenn wir euch für diese Bonusinhalte begeistern können. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und auf bald!